Es ist also dieses MINUSMA-Mandat von der Bundeswehr verlängert und die Bundeswehrsoldaten von 1.100 auf 1.400 aufgestockt worden. Innerhalb diesem MINUSMA-Mandat, was seit 2012, glaube ich, läuft.
Es gab 2012 einen Putsch in Mali gegen den auch gewählten Präsidenten Amadou Toumani Touré. Der hatte selber in den 90er Jahren mal einen Putsch gemacht und dann aber tatsächlich sehr schnell die Demokratie eingeführt und war deswegen Soldat de la Demokratie genannt worden und ist dann für 2 Amtszeiten gewählt worden. Und kurz vor der Wahl damals gab es eben einen Putsch, wodurch die Wahl auch verhindert wurde und dann eine Übergangsregierung im Amt war. Und diese Übergangsregierung aus Militärs, hohen Militärs, die hat dann eigentlich die Franzosen angerufen, dass sie doch bitte helfen mögen, gegen die Tuareg zu kämpfen oben im Norden, die sich unabhängig machen wollten. Viele von denen hatten unter Gaddafi gedient. Der wurde ja dann 2011 von völkerrechtswidrig von USA und Frankreich und Großbritannien beseitigt. Und dann kamen die aber, weil die Teile des Militärs ausgemacht haben, mit Waffen zurück und haben dann eben für diesen nördlichen Teil von Mali ihren eigenen Staat gefordert, wurden dann aber mit Hilfe der Franzosen zurückgedrängt und schon währenddessen innerhalb dieser Gegend von dschihadistischen Gruppen weggedrängt, was dann zu einem Friedensvertrag zwischen den Tuareg und der malischen Zentralregierung geführt hat und die sich dann alle inklusive der Franzosen gegen die Dschihadisten gestellt hatten. Dann gab es zuerst die AFISMA, eine afrikanische geführte Stabilisierungsmission von der Afrikanischen Union und die wurde dann eben in die MINUSMA von den Vereinten Nationen übergeführt. So viel dazu. Jetzt hast du mich aber gefragt wegen diesen anderen Gruppen. Es ist ein Krieg mit vielen Fronten. Die ganzen verschiedenen Militärmissionen haben auf jeden Fall es nicht schaffen können, den Dschihadismus zu besiegen oder die dschihadistischen Gruppen zu besiegen und auch nicht diesen Konflikt einzugrenzen. Tatsächlich hat sich seit 2013 sowohl die Zahl dschihadistischer Gruppen vergrößert, wie auch eben das Gebiet, in dem es Konflikte zwischen dschihadistischen Gruppen und Zentralregierungen und anderen Bevölkerungsgruppen gibt, ausgeweitet vom Norden Malis bis hin zum Zentrum Malis, also die Regionen Ségou und Mopti sind dann schon eher näher an das im Süden gelegene Bamako gelegen und eben auch auf die Nachbarländer Niger und Burkina Faso. Da gibt es dann eben auch gerade so ethnische Selbstverteidigungsgruppen, die oft von den großen Bevölkerungsgruppen, Ackerbau betreibenden Bevölkerungsgruppen agieren, um sich zu verteidigen. Aber da kommt es dann auch immer wieder dazu, dass andere Gruppen, wie zum Beispiel die Fula oder Fulani, auf Französisch nennt man die Pöll, die sind nicht Ackerbau betreibendes Volk, sondern Pastoralisten, also die haben Viehherden und bewegen sich mit denen und die sind bekannt, von den Dschihadisten oft rekrutiert zu werden und deswegen gibt es dann öfters Massakern auch einfach an Dörfer der Fulani, sowohl von den ethnischen Selbstverteidigungskräften, von Bambara und anderen Ethnien, wie eben auch vom malischen Militär tatsächlich. Also auch das Letzte, was man vielleicht in den Medien gehört hat, dieses Massaker, was jetzt ganz groß hochstilisiert wurde, was auch tatsächlich eins der größten in dieser Geschichte ist, die eben unter Umständen mit russischen Söldner oder Militärausbilderunterstützung getan wurden, war auch an einem Dorf der Pöll, Fulani. Da sind wohl zwischen 200 und 300 Leute gestorben, aber diese Geschichten gab es auch eben in Zusammenarbeit mit europäischen oder französischen Soldaten, zum Beispiel Anfang letzten Jahres dieses Massaker an einer Hochzeitsgesellschaft in Bounty, von den Franzosen ausgeführt, also direkt per Helikopter. Das war auch eine Hochzeitsgesellschaft der Pöll und da sind dann zwischen 20 und 30 Leute, Zivilisten, gestorben, weil die Pöll so ein Generalverdacht genommen werden und somit ist dieser Konflikt eben auch nicht nur aus Religionsebene, Islamisten, gegenüber gemäßigten oder säkularen Gruppen, sondern auch schon an ethnischen Linien angelangt und hat auch was mit dem Klimawandel zu tun, weil die Pöll als Pastoralisten in den trockensten Gegenden Richtung des Sahels, also nahe an der tatsächlichen Wüste der Sahara, viel gegrast haben, und wenn sich die Sahara halt ausbreitet, dann kommen die, was sie tut, ne, dann kommen die weiter in den Süden, um eben Gräser für ihre Herden zu finden, und kommen dadurch in den Konflikt mit dort lebenden Ackerbau betreibenden Gruppen.
Als Reaktion auf den Putsch in Mali 2020 gab es, und jetzt dieser Verschiebung der Wahlen, gab es dann ja auch Sanktionen gegen Mali. Bestehen die jetzt eigentlich noch, und was für Sanktionen sind da eigentlich verhängt worden?
Jetzt vor kurzem, Anfang Juli, wurden die Sanktionen aufgehoben gegenüber Mali. Es war am 3. Juli das interministerielle Treffen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft in Ghana, und da hat die Übergangsregierung Malis einen aktualisierten Übergangsplan vorgestellt, Verfassungsreferendum und Parlamentswahlen im Jahr 2023 und dann Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2024 angekündigt hat, und das scheint das Wohlwollen der ECOWAS bekommen zu haben, und somit wurden jetzt zumindest die volkswirtschaftlichen Sanktionen, also die geschlossenen Grenzen, der eingeschränkte Handel, das war ja offiziell nur Lebensmittel und Medikamente noch erlaubt. Also was wurde wieder, die Grenzen sind offen, es darf alles gehandelt werden. Es war natürlich schon auch so, dass diese Sanktionen gerade mit dem Binnenhandel auch tatsächlich die Menschen und die Wirtschaft geschädigt hat und zusammen mit den steigenden Energiekosten und Getreidekosten schon auch schwierig für die Menschen waren. Das wurde jetzt aufgehoben, dass eben auch den benachbarten ECOWAS-Ländern, gerade Elfenbeinküste und Senegal, die Sanktionen selbst zu schaffen gemacht haben, so wie uns jetzt gerade im Ukraine-Krieg ja auch ein bisschen die Sanktionen zu schaffen machen. Es ist nämlich so, dass in Abidjan in der Elfenbeinküste und in Dakar im Senegal die großen Häfen sind, von denen auch die malischen Güter rausgegangen sind, und die sind jetzt natürlich mehr durch Guinea oder Algerien oder Mauretanien rausgegangen, die eben keine Sanktionen auf Mali gesetzt hatten. Das heißt, diese Sanktionen sind weg, diese volkswirtschaftlichen. Ich glaube auch, dass dieser Zugang auf die Konten bei der Westafrikanischen Zentralbank und bei den Zentralbanken der anderen Ländern wieder da sind, also dass nur noch die persönlichen Sanktionen gegenüber den Putschisten und Individuen, dass die noch da sind. Das sind dann auch eingefrorene private Konten und eben gerade Reiseverbote und sowas. Und sowas hatte ja Frankreich auch belegt, gerade auf die Putschisten und auf Mitglieder der Übergangsregierung und auch zum Beispiel andere Gruppen wie den Führern von Yerevolo, was so eine Bewegung ist, die teilweise auch einfach für mehr Engagement Russlands geworben hat und auch gerade gegen die UN, also der MINUSMA, einen Brief geschrieben hat, sie sollen bitte gehen. Die sind auch sanktioniert, genau, aber die volkswirtschaftlichen sind weg. Übrigens ist es auch so, dass Burkina Fasos Übergangsplan akzeptiert wurde. Die hatten ja auch einen Putsch und waren zumindest suspendiert von ihrem Stimmrecht bei der ECOWAS. Das kann auch sein, dass das noch steht, glaube ich schon. So, das steht nämlich bei Mali auch noch bis zur Rückkehr der verfassungsmäßigen Ordnung, aber sie sind sozusagen ein bisschen rehabilitiert. Nur Guinea, was auch einen Putsch hatte letztes Jahr, die konnten noch nicht die Stimmung ändern. Aber für Mali sind das schon mal recht gute Nachrichten. Scheint tatsächlich auch, als ob sie es recht gut überlebt hätten. Sie hatten wohl laut der Weltbank doch ein für Pandemie und Sanktionen recht solides Wirtschaftswachstum von 3,1%. Aber genau. Und hoffentlich, also gerade für die Bevölkerung können wir jetzt natürlich hoffen, dass bei der weltweiten Inflation diese Lockerung der Sanktionen zumindest auch einige Lockerung im tagtäglichen Struggle für Lebensmittel bedeutet.
Die MINUSMA-Mission wird von der UN weiter fortgesetzt und die Bundeswehr bleibt dort in Mali. Aber was bringt die da eigentlich?
Was die bringt, ist umstritten. Das Mandat ist Schutz der Zivilbevölkerung, Absicherung des Friedensprozesses und auch bei Wahlen zum Beispiel und sowas, ne, Schutz der Zivilbevölkerung überall, wo es Attentate oder Angriffe geben könnte. Aber natürlich ist es bei so einer Mission, da werden auch viele Ressourcen zum eigenen Schutz aufgebraucht. Sie machen allerdings auch so Untersuchungsausschüsse, genau, mittlerweile auch Menschenrechtsbeobachtungsgeschichten. Was die bringen, es gibt natürlich Berichte von der MINUSMA über was sie machen. Es ist schon auch sehr aufgedröselt, dass ein sehr hoher Anteil dieses Investments in den eigenen Schutz geht. Insgesamt sind wir hier ja auch sehr wenig informiert über das, was da passiert. Da gibt es auch eine neue Studie, die wurde kurz vor der diesjährigen Mandatsverlängerung veröffentlicht von der Otto Brenner Stiftung, eine der IG Metall nahestehenden oder von der IG Metall ursprünglich finanzierten Stiftung, die den Mediendiskurs rund um die Mandatsverlängerung 2021 untersucht hat. Und die kam eben, die hat die, was sie jetzt als Leitmedien sieht, Zeit Online, Faznet, Bild.de und Tagesschau, hat sie untersucht im letzten Jahr um die Mandatsverlängerung und hat dabei eigentlich ein vernichtendes Urteil gefällt und eine Professionalisierung der journalistischen Arbeit angemahnt. Diese sei wichtig für die benötigten hintergründigen und qualitätsvollen demokratischen Diskurse über diese Themenkomplexe. Wie es wohl geschehen ist, wenn in den deutschen Leitmedien vor so einem Mandatsverlängerung einer dieser wenigen Orte oder schon einer Handvoll Orte, aber wo die Bundeswehr ist und auch mit einigen Menschen, also 1000 Soldaten ist jetzt nicht mini, ist und wohl, was wohl auch die gefährlichste Bundeswehrmission ist, und nebenbei wird dann aber eigentlich überhaupt gar nicht über diese Gruppen, gegen die man da kämpft oder wie das in der Gesellschaft ist, berichtet. Sie kritisieren auch, dass eigentlich ein großer Anteil der Berichte 1:1 Abdrucke von Agenturmeldungen seien oder eben hauptsächlich auf Agenturmaterial bestehen. Und wenn von Korrespondenten berichtet wurde, dann waren die eigentlich nie direkt im Sahel oder in Mali anwesend, sondern zwischen 2400 und 6000 Kilometer entfernt. Also das sind dann oft irgendwie in Kapstadt oder in Rabat, also in Südafrika oder Marokko, sehr weit entfernt und eben nicht wirklich vor Ort. Und es hätte fast gar keine Reportagen gegeben, sondern eben eigentlich immer nur so Meldungen, in denen eben hauptsächlich deutsche und französische Spitzenpolitiker zu Wort kommen, manchmal auch die malischen Militärs zitiert werden oder Vertreter der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen oder eben die Regierungsvertreter der anderen Länder der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, aber eben kaum andere Gruppen aus der Bevölkerung. Also hier ganze afrikanische Gruppen von Quellen kommen gar nicht oder nur in raren Einzelfällen zu Wort. Geschäftsleute, Wissenschaftler, Religionsvertreter, Künstler, Musiker, Schriftsteller, Studenten sind für die am journalistischen Produktionsprozess Beteiligten weder als Handlungsträger noch als relevante Quellen von besonderer Bedeutung. Das ist schon ganz schön vernichtend, ne, wenn man sich sozusagen gar nicht mit der Realität dort auseinandersetzt und einfach die deutschen und französischen Regierungen zu Wort kommen lässt, dass man das braucht, dass die Stabilität dort wichtig ist und alles. Und so sieht es in der Gesellschaft eben dann auch aus, dass wir kaum wissen, was da geschieht, wer was macht, warum wir da sind. Es scheint sich übrigens dieses Jahr nicht viel geändert zu haben. Also ich habe dann genau das, was die da vor einem Jahr gemacht haben und dann diese ja kurz vor der Mandatsverlängerung veröffentlicht haben, auch nochmal für denselben Zeitraum dieses Jahr um die Mandatsverlängerung untersucht. Und die Tagesschau hat zwar direkt 2 Tage nachdem diese Stiftung veröffentlicht wurde, dann so ein Feigenblatt-Artikel veröffentlicht, wo dann auf einmal 3 afrikanische Stimmen, tatsächlich auch also ein afrikanischer Wissenschaftler und eine normale Person aus dem Norden, eben aus einer eher peripheren Gegend und einen Studenten zu Wort kommen lassen. Bei diesem einen Artikel blieb es dann auch. Bei Zeit und Faz und Bild ist da gar nichts gekommen. Also Bild hat noch nicht mal im Vorhinein überhaupt berichtet, dass diese Mandatsverlängerung ansteht, sondern nur danach, dass sie bewilligt wurde. Diese Ignoranz innerhalb der deutschen Medien ist auf jeden Fall immer noch vorherrschend.